Gäste, liebe Freunde, wir haben das gehört. Gott sieht uns, er sieht uns nicht nur, sondern er greift ein, er möchte uns unterstützen, er möchte uns helfen, er möchte uns erretten. Wir haben 3 Monate lang über den Bund Gottes mit uns studiert. Wir haben uns dieses Thema oder verschiedene Aspekte dieses Themas bei den Bibelgesprächen immer wieder vorgenommen und haben viele Bibelverse gelesen und darüber gesprochen und sie vertieft und sie verinnerlicht. Und wir haben festgestellt, sowohl im alten Bund als auch im neuen Bund geschieht die Erlösung allein durch Gottes Gnade, durch den Glauben. Und ihr wisst das, wie das so vor sich geht. Manchmal meinen wir, ja, bestimmte Begriffe kennen wir ganz gut und wir haben Erfahrungen damit gemacht. Und ja, der Glaube an Gott. Wir sind gläubige Menschen. Wir leben mit Gott. Wir wissen doch, was Glaube ist, wie sich der Glaube zeigt. Wissen wir das wirklich? Kommt es auf dieses Wissen darauf an? Kommt es darauf an, dass wir das verstehen? Kommt es darauf an, dass wir das in die Praxis umsetzen, ausleben? Was ist wichtig? Es kommen noch ein paar Fragen dazu und mit Gottes Hilfe wollen wir auf all diese Fragen eingehen. Aber ich möchte jetzt mal beginnen mit einer kleinen Illustration, mit einer wahren Geschichte, die ein bisschen verdeutlichen möchte, was der Glaube ist. Auf seinem Weg vom Ontario zum Eriesee stürzt der Niagara River über einen riesigen Halbkreis aus Felsen 58 Meter in die Tiefe. Kein Rekord der Natur, 50 Wasserfälle weltweit sind größer, aber die Niagara-Fälle liegen unmittelbar an der Grenze zwischen den USA und Kanada und praktisch direkt in der Stadt, leicht zugänglich und eine ideale Kulisse für das Showbusiness. Als erster begreift dies ein französischer Artist, Jean-François Gravelet, Hochseilwunder seit seiner Kindheit. Und er kommt als Tourist zu den Fällen und bleibt beruflich. Am 30. Juni 1859 lässt er ein Seil über die Fälle spannen und balanciert von der US-amerikanischen auf die kanadischen Seite über die Niagara-Fälle. 20 Minuten dauert sein Spaziergang und gelingt, obwohl einige Zuschauer an den Spannseilen zerren, weil sie Wetten auf seinen Absturz abgeschlossen haben. Gravelet wiederholt sein Kunststück monatelang macht er das immer wieder vor den erschrockenen und begeisterten Augen, ja, der Leute, die da waren. Und er macht das nicht nur so einfach, dass er über dieses Seil von der einen Seite zur anderen Seite spaziert, sondern er schiebt auch mal eine Schubkarre vor sich auf diesem Saal. Und ihm gelingt das. Manchmal macht er auch Kopfstand und geht so auf diesem Saal. Und manchmal geht er über das Saal von einer Seite zur anderen mit verbundenen Augen. So. Und ihm gelingt das alles. Und dann, ja, er hat das so oft gemacht, hat damit viel Geld verdient von den Leuten, so. Das ging ganz gut. Und dann ist er irgendwie zu der Schlussfolgerung gekommen, ja, das alles mit der Schubkarre, mit verbundenen Augen und einfach spazieren gehen und so. Ja, okay, das haben die Leute schon mal gesehen. Ich bräuchte jetzt etwas viel, viel Besseres. Ja, etwas Spannendes. Das war ja ganz normal geworden. Und dann spricht er mit seinem Manager darüber. Wie wäre es, wenn wir das so machen? Diese Schubkarre, du steigst da ein und ich führe dich auf der anderen Seite. Ich schaffe das. Der Manager überlegt, ja, sagt er, okay, ich vertraue dir, machen wir. Und er steigt ein und das beginnt. Ja, das war im Sommer 1860. Und diese Strecke hatte die Länge von 335 Meter. Also das war nicht so ein paar Meter, sondern 335 Meter. Und irgendwie mittendrin reißt ein Halteseil. Verzweifelt hält Gravelet sich und den Manager auf dem schwingenden 7 cm dicken Balancierseil. Sechsmal muss er anhalten, aber er schafft das auch diesmal. Er hat geschafft. Er wird ein Star und sehr reich. Und er stirbt nicht da an den Niagara-Fällen, weil er abgestürzt wäre, sondern er stirbt mit 73 Jahren in seinem Bett. Also ganz friedlich eingeschlafen. Sein Manager ging so weit, dass er sagte, okay, ich hab's gesehen, du hast das so viele Mal gemacht, dich haben da an den Seilen gezerrt und du hast das trotzdem geschafft. Ich vertraue dir, ich steige ein. Und das soll jetzt so ein schwaches Bild sein von dem, was Vertrauen bedeutet. Ich möchte mit euch zwei Verse lesen aus dem Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Es sind bekannte Verse. Epheser Kapitel 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Ich lade euch ein, dass wir über einen einzigen Begriff darüber nachdenken. Glaube. Durch den Glauben sind wir selig geworden. Ich habe dazu schon ein paar Worte gesagt. Wir sind gläubige Menschen, wir glauben an Jesus Christus, an Gott. Wir glauben, dass der Heilige Geist uns führt. Wir glauben, dass Gott uns erlösen möchte. Ja, wir möchten ganz aufrichtig glauben. Darum sind wir da, damit wir etwas mehr hören vom Wort Gottes, von seinem Wesen, von seiner Liebe zu uns, von seinen Plänen mit uns. Und trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, Glaube. Was ist eigentlich der Glaube? Oder knapp formuliert, Glaube, was ist das? Ich weiß nicht, vielleicht klingt das für euch ein bisschen komisch, ja? Also, manche sind hier seit 30 Jahren oder seit 50 Jahren getauft. Okay, dann kommt diese Frage, ja, Glaube, was ist das? Ja, also, 50 Jahre habe ich daran geglaubt. Jetzt kriege ich die Frage gestellt, ja, was ist der Glaube? Heutzutage gibt es zwei Haupttendenzen, zwei Entwicklungen, was den Glauben anbetrifft. Eine erste Tendenz oder ein erster Gedanke lautet, die Menschen glauben an nichts und an niemanden mehr. Auf Deutsch sagt man, sie haben die Nase voll von all diesen Geschichten. Sie sind satt von der Kirche, weil in der Kirche auch Menschen versagt haben. In der Kirche gibt es auch Sünde. In der Kirche gibt es dies und jenes. Es wird etwas gesagt und etwas anderes getan. Konsequenz, es fehlt an der Konsequenz. Manchmal fehlt an der Aufrichtigkeit. Und. Man kann vieles aufzählen. So, manche Menschen haben für sich die Entscheidung getroffen, ich glaube nichts mehr. Mit Glauben habe ich nichts mehr am Hut. Und die meisten, die das behaupten, assoziieren diese eine Sicht der Dinge mit der Kirche. Sie denken, mit Glaube und Kirche möchte ich nichts mehr zu tun haben, eben weil die Kirche versagt hat. Die schwerste Krise unserer modernen Gesellschaft ist nicht die wirtschaftliche, politische oder finanzielle Krise. Und haltet euch fest, die schwerste Krise unserer Gesellschaft ist auch nicht die Corona-Krise. Die schwerste Krise unserer Gesellschaft ist die Vertrauenskrise. Wir haben kein Vertrauen mehr zu keinem Menschen. Fast zu keinem Menschen. Wie geht es euch, wenn ihr jemandem vertraut habt und wenn diese Person euer Vertrauen schwer enttäuscht hat? Wie geht es euch damit? Also mir geht es nicht so gut damit. Und weil wir und weil die Menschen das immer wieder erleben, in der Familie, in der Kirche, bei den Freunden, in der Gesellschaft, bei den Politikern, weil die Menschen das immer wieder erleben, dann treffen sie so eine Entscheidung. Ich vertraue keinem mehr. Für mich ist es Schluss damit. Die Vertrauenskrise schleicht sich überall ein und wir beobachten einen zunehmenden Verlust des Vertrauens in der Familie, in der Kirche, in der Gesellschaft und überall in allen Bereichen. Es gibt aber auch eine zweite wichtige Tendenz in unserer Gesellschaft. Jeder glaubt an etwas oder an jemanden. Ein scheinbarer Widerspruch oder Paradox. Viele glauben an ihre Fähigkeiten und Eigenschaften. Ja, ich kann das. Dies und viele Sachen kann ich nicht. Aber das, was ich kann, das kann ich gut, da bin ich gut darin. In meinem Arbeitsbereich, bei meinem Hobby oder bei meinen Hobbys oder ja, bei irgendetwas, was ich mache, ich kann das. Ich habe dieses Vertrauen, ich kann das zustande bringen. Ich kann etwas bewirken. Oder es gibt viele Menschen, die glauben einer bestimmten Person. Was diese Person sagt, das tun sie. Es gibt viele Menschen, die glauben einem Guru. Was der Guru sagt, was diese wichtige Persönlichkeit sagt, Führungspersönlichkeit sagt, das tun sie auch. Und leider gibt es auch viele Christen, die die Bibel, das Wort Gottes, nicht so sehr beachten, wie das Wort ihrer Vorgesetzten oder ihrer Leiter in der Kirche. Man glaubt auch an die Technik. Ja, mit der Technik können wir viel bewirken und wir verlassen uns darauf. Und ja, wenn die Technik eines Tages oder eines Augenblicks nicht mehr funktioniert, ja, wie geht es uns dann? Manche verlassen sich auch auf irgendwelche Gedanken, neue Religionen, New Age, schon bekannt, oder verschiedene östliche Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Meditation und so weiter. Das macht den jungen Leuten zu schaffen. Also einerseits beobachten wir einen Verlust des Vertrauens und des Glaubens. Andererseits möchten die Menschen doch sich an etwas oder an eine Person festklammern. Diese Tendenzen, ja, führen dazu, dass wir auch uns hier jetzt mit dem Thema beschäftigen, was ist eigentlich der Glaube oder was ist Vertrauen? Glaube, was ist das? Ich möchte auf diese Frage eingehen und zwar auf drei Blickwinkeln. Ich möchte eine Begebenheit aus dem Leben Jesu aufgreifen, um das deutlich zu machen. Dann werde ich ein paar Zitate von Ellen White erwähnen. Und dann möchte ich das ganz kurz auch aus der hebräischen Sprache hier einige Bedeutungen erwähnen und erklären, verdeutlichen. Ich lade euch ein, dass ihr hier mit mir Matthäus Evangelium Kapitel 8 aufschlagt. Matthäus Evangelium Kapitel 8 und hier die Verse 5 bis 13. Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen kommt her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Dafür sein Heulen und Zähneklappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Soweit dieser biblische Bericht. Der Hauptmann kam zu Jesus mit seiner Bitte. Und auch der Evangelist Lukas berichtet diese Begebenheit. Lukas im Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Wenn wir das hier aufschlagen bei Lukas im Kapitel 7. Lukas Kapitel 7. Wir lesen nur die ersten 5 Verse. Verse 1 bis 5. Lukas 7, 1 bis 5. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb war und wert war, der lag dort krank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Lukas gibt uns hier zusätzliche Einblicke in diese Geschichte. Er sagt, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt ein Problem zu lösen. Und die Lösung dieses Problems ist für euch ganz wichtig. Und ihr müsst dafür mit jemandem sprechen. Und ihr habt aber keinen Zugang zu dieser Person. Was macht man dann? Ja, dann macht man das, was hier der Hauptmann zu Kapernaum gemacht hat. Man lässt seine Beziehungen spielen. Man fragt um sich herum, ja, kennst du den? Ja, okay. Könntest du bei ihm ein Wort für mich einlegen? Für mich vermitteln? Irgendwie, dass dieser wichtige Mensch sich auch mit meinem Problem beschäftigt. Wenn ich jetzt selbst zu ihm gehe, ja, wird er mich wahrscheinlich abweisen, er kennt mich nicht so, wir sind nicht so vertraut miteinander. Aber wenn du mit ihm befreundet bist und wenn du zu ihm gehst, wird er wahrscheinlich mein Problem lösen. Und genau das macht hier der Hauptmann zu Kapernaum und diese Leute, die Ältesten der Juden, die kommen zu Jesus, die sagen, Jesus, bitte mach das, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Ja, er hat unser Volk lieb, er hat uns auch die Synagoge erbaut, also er hat hier viel geleistet. Interessant ist, obwohl der Hauptmann das alles macht und in die Wege leitet, er selbst sieht die Situation ganz anders. Er zählt nicht auf seine Leistung, auf seine Verdienste, sondern er sagt zu Jesus, Herr, ich bin nicht wert. Das ist für mich ganz, ganz bedeutend. Wie ist das für dich? Siehst du das auch so? Ich leiste dies und dies und dies. Alles gute Sachen, keine Frage. Aber der Hauptmann sagt, ich bin nicht wert. Vor Gott zählt das alles nichts. Und dann höre ich schon die Leute, ja, wenn das alles nichts zählt, dann tue ich ja nichts mehr. Warum soll ich Sachen tun, die nicht zählen, die gar nicht wichtig sind? Ich habe nie gesagt, dass die nicht wichtig sind. Ich habe nur gesagt, dass unser ganzes Tun vor Gott nicht in Bezug auf die Erlösung etwas zählen kann. Wir können durch unser Tun unsere Erlösung nicht verdienen. Unsere Verse haben das am Anfang gesagt. Wir bekommen die Erlösung als Geschenk durch Gottes Gnade, durch den Glauben. Der Hauptmann zu Kapernaum, der sagt, Herr, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert, dass du zu mir nach Hause kommst. Ja, ich bin auch ein Mensch und ich habe unter mir verschiedene Bedienstete oder ja, meine Leute, und wenn ich ihnen etwas sage, dann tun sie das, dann erfüllen sie das. Also er geht von sich aus und er weiß Bescheid um Jesus. Das beeindruckt mich bei dieser Geschichte wieder, Matthäus Kapitel 8. Ja? Also er geht davon aus, dass Jesus eine hochrangige geistliche Persönlichkeit ist, und in dieser geistlichen Welt hat Jesus etwas zu sagen und er kann viel oder alles bewirken. Er besitzt Allmacht. Und deshalb sagt er, ich bin ein Herr über meine Leute, aber du bist auch ein Herr, ein Fürst. Also, wenn du etwas befehlen kannst, wenn du etwas befehlen wirst, dann geht das in Erfüllung, dann wird das gemacht. Wenn du den Befehl erteilst, dass mein Knecht gesund wird, wenn du das sagst, was du sagst, geht in Erfüllung. Könnt ihr euch vorstellen? Der Hauptmann zu Kapernaum, der Name sagt was? Das war kein frommer Jude. Das war kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter, kein Rabbi. Das war ein Heide. Die Juden haben damals die Welt so in zwei geteilt. Ja? Menschen vom ganzen Planeten, die Juden und alle anderen. Und die, die sind gerettet, weil die die Verheißungen und das Gesetz und weil die alles haben. Die haben von Gott alles bekommen. Und alle anderen, die haben praktisch kein Anrecht auf Erlösung. Das war damals die gängige Meinung. Und Jesus kommt und sagt, nein, die Erlösung ist für alle Menschen da. Und er sagt, in Bezug auf diesen Hauptmann, ja, dass er einen großen Glauben hat. Es ist beeindruckend, dass dieser römische Zenturio das alles verinnerlicht hat. Er war so demütig und hat verstanden, dass er die Heilung irgendwie, die Heilung seines Knechtes irgendwie nicht durch Verdienste von Jesus erkaufen kann. Und er hat auch verstanden, dass Jesus, wenn er nur ein Wort spricht, dass sein Wort in Erfüllung geht. Wir haben das im Psalm 33, Vers 9. Das war also im Alten Testament schon bekannt. Psalm 33, Vers 9. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht es da. Wahrscheinlich hat der Hauptmann das alles gehört oder sogar selbst gelesen in den Schriftrollen des Alten Testamentes, und er hat das alles im Vertrauen auf Gott, auf Jesus bezogen, und er war voll davon überzeugt, dass Jesus diese Vollmacht hat, dass Jesus seinen Knecht auch heilen kann. Wir haben hier ja das Ergebnis, Matthäus 8, Vers 13, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, und sein Knecht wurde gesund zur gleichen Stunde. Und in Lukas, Kapitel 7, Vers 9, sagt Jesus zu dem Volk, das ihm nachfolgte, er sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. So einen großen, so einen festen, so einen wunderbaren Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Was für ein gutes Zeugnis stellt Jesus diesem römischen Hauptmann, diesem Heiden, und was für ein armes Zeugnis für das Volk Gottes. Ja, liebe Geschwister, Gäste und Freunde, Das macht mich nachdenklich. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Glaube, was ist das? Wir sollten hier keine Rituale wiederholen, so wie das Volk Israel damals. Wir sollten hier irgendwie nicht dem Formalismus verfallen, sondern unser Glaube soll lebendig sein und bleiben. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Was, wenn Jesus heute hier wäre und wenn er sagen würde, bei den Menschen und bei den Menschen da draußen habe ich so einen großen Glauben gefunden. Aber hier in der Gemeinde habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Ich will euch nicht verunsichern. Im Gegenteil, ich will euch dazu anspornen und ermutigen, über euren Glauben einfach darüber nachzudenken. Einige Zitate von Ellen White. Glaube, was ist das? Ganz kurze Sätze. Glaube ist die Hand, die die Erlösung annimmt. Gott bietet dir seine Erlösung an. Und Glaube ist die Hand, die die Erlösung annimmt. Gott neigt sich zu dir und er möchte dich erretten. Und du streckst deine Hand zu ihm und nimmst das an durch den Glauben. Glauben heißt Gott vertrauen, voll Zuversicht, dass er uns liebt und am besten weiß, was gut für uns ist. Glauben heißt Gott vertrauen, voll Zuversicht, dass er uns liebt und am besten weiß, was gut für uns ist. Gott uneingeschränkt vertrauen, weil er uns so sehr liebt. Und wir haben am Anfang ein Lied gesungen, wenn Friede mit Gott, wie sehr liebt uns Gott, wie sehr hat uns Jesus geliebt, bis zum Tod am Kreuz. Und noch ein kurzer Satz, Glauben heißt Gott bei seinem Wort nehmen. Auf das Wort Gottes ist Verlass. Natürlich dürfen wir alles hinterfragen, aber hinterfragen ist das eine und in ständigen Zweifeln zu leben ist was anderes. Gott möchte nicht, dass wir unser ganzes Leben zweifeln in Bezug auf die Erlösung. Er schenkt uns die Gewissheit der Erlösung in oder durch Jesus Christus. Was heißt Glauben im Hebräischen? Im Hebräischen gibt es den Begriff Emunah. Von diesem Begriff stammt auch das Wort Amen. Emunah. Glaube heißt Vertrauen, Treue, Wahrhaftigkeit, Festigkeit, Zuverlässigkeit, Stabilität, Beständigkeit. So viele Begriffe gibt es auf Deutsch und in jeder Sprache und im Hebräischen gibt es nur ein Wort. Und dieses Wort schließt das alles ein. Also wenn jemand sagt, er glaubt an Gott, aber er verlässt sich nicht auf Gott in bestimmten Situationen, dann glaubt er nicht. Wenn jemand nicht beständig bleibt, nicht stabil ist, was den Glauben anbetrifft, das ist dann kein Glaube. Wenn jemand nicht fest glauben kann, wie zeigt sich diese Festigkeit? Nicht, wie es dir, wenn es dir gut geht. Wenn du mit Herausforderungen konfrontiert bist, dann zeigt sich die Festigkeit deines Glaubens. Und wenn wir dann nicht fest bleiben, dann ist das kein Glaube. Dann eine weitere Reihe von Bedeutungen. Ehrbarkeit, Anständigkeit, das schließt Demut ein, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Ja? Was anderes, eine andere Bedeutung sagt, Glaube bedeutet auch, eine immerwährende Aufgabe zu verspüren, etwas zu tun für Gott, für sein Werk. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, aber wenn ich niemals daran denke, dass ich für Gott, für die Gemeinde etwas tue in Bezug auf Mission, ist das kein echter Glaube. Glaube bedeutet Gewissenhaftigkeit im Sinne von Treue, dass ich Gott treu bleibe, dass ich den Bund mit Gott nicht breche, wie die Israeliten getan haben. Wir tun das auch, aber Gott möchte uns ermutigen, dass wir das nicht mehr wiederholen. Glaube bedeutet Sicherheit, sichern, versichern, Gefahr und sorgenfrei zu leben. Jeder mag sich sorgen. Und das ist menschlich, das ist verständlich. Sorgenfrei zu leben bedeutet nicht, überhaupt nichts zu planen oder gar nichts zu organisieren. Gott wird das schon lenken. Ja, was planst du für die Zukunft? Gott wird das schon lenken. Er wird für mich sorgen. Du musst schon deine Pläne haben. Du musst schon deine Pläne Gott vorlegen. Du musst schon auf Gott hören, was er für dich geplant hat. Aber sorgenfrei zu leben bedeutet nicht, ja, du hast keine Planung, keine Organisation, keine Ziele, sondern das bedeutet, du beschäftigst dich nicht mit diesen Sorgen. Du wirst da nicht irgendwie, deine Gedanken kreisen nicht darum, dass das nicht lösbar ist, ja, irgendwie, sondern du verlässt dich voll und ganz auf Gott. Vertrauen, Treue und das alles. Noch eine Bedeutung will ich euch nicht vorenthalten. Glauben bedeutet auch ankern oder fest verankert sein, so wie ein Boot oder ein Schiff am Ufer ankern. Dieser Anker hält das Schiff da am Ufer. Da kann Sturm kommen und die Wellen kommen, das Schiff bleibt da, weil das fest verankert ist. Und wenn du in Gott fest verankert bist, wenn du so an Gott glaubst, willst du auch bleiben. Der Glaube hat viele Aspekte und Bedeutungen und wir können über den Glauben nie genug nachdenken. Jedoch können wir einiges mitnehmen, zumindest von diesem Gespräch Jesu mit dem Hauptmann. Herr, ich bin nicht wert, ich habe keine Verdienste, ich bin von deiner Gnade abhängig. Und der zweite Gedanke, Herr, sprich nur ein Wort. Nur ein Wort von dir ist genug, dass ich oder meine Familie oder meine Freunde heil werden. Herr, du bist allmächtig, ich vertraue dir. Glaube, was ist das? Zugeben, dass ich mich selbst nicht erlösen kann. Erkennen, dass ich von Gott abhängig bin. Das wünsche ich mir und euch. Amen.